liebes Internet. Ich bin's mal wieder, der Ich-Sag-Mal-Blogger Gunnar Sohn. Es wird Zeit, mal wieder einen Podcast zu produzieren. Es geht heute um einen Board Report Talk, den ich geführt habe mit Guido Bosbach, Vordenker für menschlich erfolgreiche Arbeitsgestaltung. Thema: die Kunst des Wechsels. Ja, was hat es mit Board Report auf sich? Das ist eine Zeitschrift, die sich vor allen Dingen an Vorstände und Aufsichtsräte richtet, so als sehr, sehr spitze Zielgruppe. Aber es ist natürlich auch ein Wirtschaftsmagazin, das sich an all jene Leser richtet, die sich für Themen rund um Management, Wirtschaft und Wirtschaftspolitik interessieren. Seit Anfang des Jahres bin ich Chefredakteur dieses Magazins. Ich habe die Übergangsausgabe, also die Winterausgabe 2015-2016 schon in großen Teilen gestaltet und redaktionell begleitet. Ab dem Frühjahr, also im März, bin ich dann natürlich zu 100% als Blattmacher dafür verantwortlich. Wir hatten kürzlich eine offene Redaktionssitzung gemacht, um mit Interessierten darüber zu diskutieren, was wir in diesem Jahr so alles planen. 4 Ausgaben erscheinen und da gibt es jeweils ein Schwerpunktthema. Und das Schwerpunktthema der Frühjahrsausgabe ist die Kunst des Wechsels. Das hat jetzt, sag mal, im Engeren nichts mit Fußball zu tun, also wann ein Trainer einen Spieler auswechseln muss und eine Verstärkung in die Mannschaft bringen sollte, sondern es geht um Vorstände und Aufsichtsräte, die, sag mal, neue Posten anstreben oder die aufsteigen wollen, die in die Chefetage wollen. Oder es geht auch natürlich um Wechsel beim Vorstandsvorsitz. Was passiert bei der Organisation, die einen neuen Chef bekommt? Wie muss sich ein Kandidat vorbereiten, um auf die Organisation richtig vorbereitet zu sein, wo er dann eben den Chefposten übernimmt? Dann hab ich mich mit Guido darüber unterhalten, wie es denn zurzeit aussieht. Also wie werden Posten vor allen Dingen in der sogenannten Deutschland AG besetzt, bei den Vorständen und auch bei den Aufsichtsräten? Und da habe ich einen Blogpost geschrieben auf ichsagmal.com, dass man da doch noch ziemlich viel Monotonie erlebt. Also es gibt Seilschaften, es gibt bestimmte Kreise, die sich in Davos, in St. Moritz, in Kitzbühel oder auf Sylt treffen, in Hinterzimmern kungeln und auch darüber entscheiden, wer Vorstandschef werden sollte oder wie die Aufsichtsräte zusammengesetzt sind. Das ist eine ziemlich ungesunde Entwicklung oder das ist ein ungesunder Status quo. Und mit Guido Bosbach habe ich mich darüber unterhalten, wie man das ändern kann und wie sich einzelne Kandidaten auf einen Wechsel vorbereiten und auch Organisationen mit bestimmten Tools arbeiten können, um so einen Wechsel reibungslos über die Bühne zu ziehen. Ja, und jetzt komme ich zu dem Interview mit Guido und das ist so eine so runde Stunde, aber es ist es dient der Recherche für die nächste Ausgabe, wo der Redaktionsschluss schon am 15. Februar ist. Und da ich ja, sag mal, mit großer Offenheit an die Themen rangehe und auch jeden Schritt dokumentiere, wie wir recherchieren, wie wir auf Themen kommen, wie wir ein Schwerpunktthema dann im Heft bringen werden, mit Interviews, mit Kommentaren, mit hintergründigen Berichten, ist das auch ganz wichtig, solche Rechercheergebnisse dann zu präsentieren, um vielleicht auch weitere Anregungen zu bekommen. Das Interview mit Guido Bosbach führt vielleicht zu weiteren Denkanstößen, die unsere Arbeit dann noch verbessern können. Deswegen wäre ich sehr begeistert, wenn ihr uns bei jeder Ausgabe zur Seite steht und uns Hinweise gibt, Tipps gibt, wie wir bestimmte Themen angehen können. Ja, und jetzt kommt das Interview mit Guido Bosbach. Board Report Gespräch mit Guido Bosbach über das Thema die Kunst des Wechsels. Das ist erstmal, sagen wir mal, wenn man sich mit der Wirtschaft beschäftigt, erstmal ein profanes Thema, weil es jetzt mal auch um Karriereplanung geht. Aber wir wollten uns im Heft mit dem Top-Level beschäftigen.
Und da ist zumindest bei den DAX-Konzernen ziemlich auffällig, dass es da zugeht wie beim Trainerzirkus der Bundesliga, dass sagen wir, die Kandidaten ziemlich erratbar sind, wenn mal wieder irgendwie ein Wechsel ansteht. Also ich kann dir zum Beispiel, wenn Hannover jetzt den Schaf rausfeuert, kann ich zumindest zwei, drei Kandidaten nennen, die wahrscheinlich als Nachfolger ins Gespräch kommen. Ähnlich habe ich dann den Eindruck, ist es bei den DAX-Vorständen auch. Wie ist deine Erfahrung?
Sehe ich sehr ähnlich. Also die Auswahlliste derer, die da arbeiten, ist tatsächlich relativ kurz. Also die wechseln halt von einem zum anderen. Wahrscheinlich auch in der Wahrnehmung, dass niemand anders entweder freiwillig diesen Job macht oder eben in der Wahrnehmung, dass niemand anders sonst für diesen Job geeignet ist. Also das ist halt das, was ich auch wahrnehme, aber wiederum nur.
Ja, und das Syndrom, was ja Sattelberger angesprochen hat, Schmidt rekrutiert Schmidtchen, dass es einmal zumindest auch Seilschaften gibt, muss man schon so klar sagen. Also nicht sichtbare Netzwerke.
Ja, wenn man Insider ist im Konzern, in Konzernen, in jeweiligen Konzernen, sieht man natürlich auch die Seilschaften, die da wandern. Also sowohl reinwandern als auch rauswandern. Das ist schon natürlich immer das große Thema Vertrauen. Also wem vertraue ich? Mit wem habe ich gemeinsame Leichen im Keller und wo kann ich dann eben im Vertrauen das Recht aufbauen?
Und das spiegelt sich ja dann letzten Endes auch in den Aufsichtsräten. Weil natürlich auch verdiente alte Vorstände da ihren Altersruhestand einleiten. Und natürlich auch da wiederum bestimmte Familien, bestimmte Kreise dominieren, die dann letzten Endes bei den Nominierungen oder bei der Rekrutierung eines CEOs oder eines Vorstandes, das hat ja auch noch Rolle spielen.
Ja. Es hat den Anschein, ja.
Ja. Man dachte ja mal, glaube nicht nur zur Finanzkrise, doch vor allen Dingen zur Finanzkrise, dass die Deutschland AG crasht, dass sie nicht mehr funktioniert. Aber ich habe den Eindruck, es gibt die Deutschland AG reloaded.
Die Frage, also ich glaube, im kleinen System Deutschland funktionieren wir alle noch gut. Was ich nicht sehe, ist, dass wir im großen Gesamtsystem Welt noch richtig, oder ob wir da noch funktionieren. Da fehlt mir im Moment aber auch der globale Bezug. Also die Unternehmen, die global unterwegs sind, gerade mal so Automobil ist ja immer so eine klassische Branche, die da überall tätig ist. Sind jetzt nicht die Hidden Champions im Mittelstand sehe. Die Großen kriegen halt die allgemeinen Krisen mit, können es im Zweifelsfall auch darauf schieben. Ob es jetzt an deutschen Themen hängt, dass sie nicht weiterkommen, keine Ahnung.
Ist ja vielleicht ein Stückchen auch Provinzialismus dann. Ich meine, wenn man dann quasi der nationale Champion ist, reicht es einem? Man muss nicht internationaler Champion sein? Kann ja eigentlich nicht sein.
Kann eigentlich nicht sein, gerade wenn ich Ambitionen habe, irgendwie mehr zu machen. Wobei, was mir schon auffällt, ist, wenn ich jetzt nochmal auf CEO und Aufsichtsrat-Level gehe, dass zumindest, soweit ich den DAX kenne, viele Vorstände, viele Aufsichtsratsmitglieder auch wieder nur in Deutschland gesucht werden. Da ist auch ziemlich viel an wiederum internem Gemauschel. Also es kommt selten mal einer von außen und wenn, hält das nicht lange aus. Ich war ja selber lange in der Telekom. Da gab es zwischenzeitlich noch unter René Obermann auch den Versuch, von außen da was Neues reinzubringen. Der Kollege ist dann nach 18 Monaten gegangen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat, gerade zum Thema Innovation und sowas.
Das war bei Otello, als ich da war, genau das Gleiche. Also da gab es mal eine Zwischenphase, da hatten sie einen Amerikaner von irgendeinem dieser Bell Labs da geholt, weil der natürlich den liberalisierten TK-Markt schon viel, viel früher erlebte als in Deutschland. Und dann dachte man, okay, das ist so ein bisschen frischer Wind. Und dann war dann auch umgeschaltet worden, dass wir auf der Top-Ebene fast nur noch Englisch sprechen mussten. Der hat es aber auch nicht lange ausgehalten. Und dann ist natürlich wieder einer aus der RWE-Schiene gekommen, der Thomas Geithner. Also ist eben auch deutsch geblieben.
Ja. Und das ist, glaube ich, was langfristig Deutschland nicht gut tut. Also da wäre wahrscheinlich ein bisschen mehr internationaler Blick auf das, was an Potenzialen, einfach was an anderen Kulturen, an anderen Blickrichtungen reinkommt, schon mal immer wieder hilfreich. Gerade wenn ich versuche, nicht nur in Deutschland zu punkten.
Ja, erfolgreich ist das Konzept der Deutschland AG ja nicht mehr, wenn man sich das Ranking anschaut, was Handelsblatt jetzt jüngst veröffentlicht hat von den 100 relevantesten Konzernen der Welt. Ich glaube, da taucht der erste deutsche Konzern so an Stelle 50 auf oder so. Und von Technologiekonzernen mal ganz abgesehen, selbst SAP spielt da ja nicht so eine Riesenrolle, kommen auch ziemlich weit hinten. Also das Konzept geht irgendwie nicht auf, ne?
Nee, es trägt offensichtlich nicht. Also, wobei ich auch nicht weiß, woran es jetzt im Detail liegt, beziehungsweise noch nicht weiß, woran es im Detail liegt.
Ja. Aber wir wollen ja über die Kunst des Wechsels reden. Ja? Und es gibt ja da zwei Seiten. Einer, der wechseln will, und einer, der den Wechsel möchte, weil er einen neuen Kandidaten braucht. Entweder als CEO oder auf Top-Level-Ebene oder im Aufsichtsrat. Also wir sollten vielleicht beides besprechen, Aufsichtsräte und Vorstände. Was wäre denn dein Tipp, wie man eigentlich in der Idealform vorgehen sollte, auf beiden Seiten?
Da muss man die beiden Seiten natürlich erstmal trennen. Wenn ich ein Unternehmen bin, das einen neuen Kandidaten braucht, wäre mein allererster Schritt tatsächlich einer, der vom Kandidaten eigentlich grundsätzlich unabhängig ist, nämlich mal zu gucken, was muss dieser Kandidat demnächst tun? Also wo sind die Schwierigkeiten, die ich als Unternehmen denn mal überwinden will? Wo sind die Störungen im System, die ich bis jetzt irgendwie mit dem alten Kandidaten bzw. mit der alten Kraft an dieser Stelle nicht überwunden habe, wo sind dann die Herausforderungen? Mhm. Wenn ich das nicht weiß, kann ich austauschen ohne Ende, ich werde nie das Problem lösen. Also muss ich erstmal das Problembewusstsein für mich selber schaffen. Ist natürlich ein Blick in den Spiegel, der keinen Spaß macht.
Ja.
Ja, weil er immer wieder die Probleme aufzeigt, die eben vorhanden sind und die alte Crew nicht lösen konnte.
Ja. Also es wäre trotzdem eine Chance, also wenn man einen neuen Vorstandschef beispielsweise benötigt, dann eigentlich einen schonungslosen Kassensturz zu machen.
Ne? Ja, zumal ein kluger neuer Vorstandschef diesen Kassensturz sowieso nachher macht.
Hm.
Ja, also wenn ich proaktiv dafür sorgen will, dass der Neue A gut in seinen Job kommt und B das Unternehmen dann auch wieder vernünftig ausgerichtet werden kann, weil ich den Richtigen da reinhole, bin ich als Aufsichtsrat natürlich gut beraten, wenn ich all diese Gedanken, die sich der neue CEO macht, einfach schon im Vorfeld mache.
Mhm.
Ja, und diese Zeit, diese ersten 100 Tage sozusagen für den CEO nochmal erleichtere.
Mhm. Die Frage ist natürlich, wenn man jetzt die Realität in Aufsichtsräten sich anschaut, und die spielen ja die Hauptrolle bei dem Auswahlverfahren. Wenn ich mir anschaue, wie das jetzt bei VW gelaufen ist, dass der alte Finanzvorstand dann Aufsichtsratschef wird, wie soll von dem eine neue Sichtweise kommen? Also der wird den Kassensturz nicht machen.
Nein, natürlich. Im Zweifelsfall sind ja auch seine Leichen im Keller, die da auftauchen. Ja,
richtig.
Der Klassiker. Also wie kann ich weiterhin meine vielleicht früher mal verursachten, also sicherlich nicht absichtsvoll verursachten,
ja,
aber dennoch irgendwie aufgetretene Probleme, langfristig weiter unter dem Deckel halten.
Ja.
Das kann ich nur, wenn ich diesen Deckel möglichst festhalte. Nein, aber trotzdem, also irgendwann, gerade in der Zeit, in der jeder über alles sprechen kann, tauchen diese Probleme ja irgendwann auf.
Ja.
Also ich kann sie ja nicht dauerhaft vermeiden. Also Dieselgate hätte es vor 10 Jahren sicherlich nicht gegeben, gibt es aber jetzt, weil einfach die Öffentlichkeit ganz anders da.
Ja.
Also, Public eats old culture for breakfast, for lunch. Ja. Ja, das ist schon die Strategie.
Da gibt es natürlich auch jetzt ein Auseinanderklaffen, ne? Wenn man auf der einen Seite diese Seilschaften sieht und dann die verdienten Vorstände, die dann irgendwann Aufsichtsräte werden oder in Absprachen getroffen werden auf Sylt, Kitzbühel, St. Moritz, Davos oder bei dieser Runde mit dieser Bergwanderung dann mit Reinhard Messner, mit dem Ex-McKinsey-Deutschland-Chef, dann wird man wahrscheinlich nicht zu dieser Analyse kommen, dass man sagen, also wir brauchen einen Kandidaten, der uns beispielsweise in Nordamerika Geschäft weiterbringt. Stichwort Adidas.
Ja. Ja.
Da holt man dann einen, der, wo es nochmal Überlappungen gibt, ne? Der kommt von Henkel und dann kennt er da in dem Aufsichtsrat von Adidas welche. Und der hat ja vor 2 oder 3 Jahren in einer öffentlichen Verlautbarung im Prinzip klar gesagt, er will weg. Und man wusste im Prinzip, dass er auch zu Adidas geht. Ne? Aber ist ein reiner Sanierer, der aber, was er wahrscheinlich operativ jetzt für das Nordamerika-Geschäft wahrscheinlich nichts beitragen kann.
Vielleicht war er ja mal da.
In Nordamerika.
Ja. Nein, das war natürlich in seinem Job irgendwann mal. Na klar, eben genau. Also er kann eigentlich an den Punkten, die wirklich brennen und die dann zunehmend brennen werden, wenig tun, wenn er die Erfahrung nicht mitbringt. Und deswegen brauche ich vorher natürlich eben diese Analyse zu gucken, wo sind denn meine Probleme? Ja, und die müssen ja nicht in einem Neugeschäft irgendwo abroad sein, sondern die können ja genauso tief in der eigenen Systemik liegen.
Ja.
Und man muss ja sowohl das eigene System besser verstehen lernen, als auch das Außensystem, mit dem ich da interagieren muss.
Aber ich fürchte, das ist zurzeit, sagen wir mal, in Deutschland so ein bisschen so ein Henne-und-Ei-Problem, ne? Also wo will man ansetzen? Du müsstest im Prinzip neue Kräfte haben, die du in die Aufsichtsräte bringst, dass die dann wieder neues, besseres Vorstandspersonal an Land ziehen. Also irgendwie müsste man eigentlich diese Kitzbühel-Kanapee-Runden sprengen, ne?
Ja, sie brauchen, aus irgendeinem Grund brauchen sie den Mut, Neues zu tun. Wobei ich glaube, dass die allgegenwärtigen Krisen dafür sorgen werden, dass dieser Mut wächst. Ja, also weil in dem alten Wirtschaften funktioniert es ja offensichtlich nicht mehr. Da, wo es finden sie die Lösungen auch nicht mehr. Also da, wo es dieses Jahr hat gezeigt, dass sie die Lösung nicht im Griff haben. Ja, dass sie die Probleme zwar erkennen und immer mehr erkennen und auch klar thematisieren, aber dass sie keine Lösungen an der Hand haben. Also wo sollen Lösungen herkommen, wenn man immer nur im alten Süppchen weiterkocht? Ja, das wird dann in der Konsistenz irgendwann dicker, aber es wird nicht leichter zu essen.
Ja, man sieht es ja, sag mal, am DAX selber, also welche Fluktuation da, sag mal, los war in den letzten Jahren, 10, 15 Jahren, dann kommen und gehen, manche gibt es gar nicht mehr. Ja, also ist alles nicht in Stein gemeißelt. Letzten Endes ist ja Änderungsbedarf ja vorhanden. Ja.
Also wie gesagt, man muss ihn adressieren. Und man muss ihn klug adressieren. Und klug adressieren heißt aktiv darüber nachdenken, was läuft und was läuft nicht. Und das ist eben anders als ich akzeptiere, dass das Wirtschaften so weitergeht, wie es bis jetzt war. Ein aktives, ja, mit einer anderen Achtsamkeit diese ganze Thematik aufrollen. Und da ist das Systemtheorie und systemischer Blick einfach auf das Ganze ein sehr wichtiger Punkt.
Haben wir, sag mal, in den Aufsichtsgremien in Deutschland vielleicht auch ein Demografieproblem? Sind das zu alte Knacker, die da drin sitzen?
Naja, wir haben sicherlich ein Diversitätsproblem. Und weil ich glaube, dass das ist ja, na, am Ende des Tages immer wieder dieselben Typen sind, die da sind. Da ist Hinter Schmidt, heirat Schmidtchen, ja. Also, du kriegst immer nur dieselben Typen im Endeffekt da rein. Ist ja das, wie viele Manager sich auch langsam hochgearbeitet haben, indem sie sich im Zweifelsfall immer wieder reingezogen haben, der ihnen zumindest nicht über kann.
Ja.
Und so läuft das ja meistens oder manchmal eben auch. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr
Die
verallgemeinern, eben auch.
vertikale Karriere.
Genau,
Ja.
ja. Läuft ja da nicht anders. Von daher wäre sicherlich ratsam, und ich bin zwar kein Fan von der Frauenquote, aber ich glaube, die hat da Wirkung, da auch mal anders zu denken. Ja, und meine Erfahrung mit Teams ist, heterogene Teams funktionieren einfach besser als zu homogene. Ja, also jedes Hochleistungsteam ist möglichst heterogen aufgesetzt. Ja, und das gilt allerdings, wenn ich jetzt Vorstände betrachte und Aufsichtsräte betrachte, ist das da eben nicht unbedingt gegeben.
Du hast die Frauenquote angesprochen. Da gibt es ja auch jetzt eine gesetzliche Vorgabe, weil wenn man eine freiwillige Lösung irgendwie nicht hinbekommen wurde, dann ist ja dann auch Sattelberger bei der Telekom ziemlich in den Verschiss geraten, weil er es da durchgesetzt hat. Mit Hasstiraden bei Arbeitgeberverbänden oder zur Persona non grata erklärt. Aber gut, das ist jetzt nochmal gesetzlich durchgesetzt. Muss man vielleicht noch weitere regulative Stellschrauben bewegen.
Na, ich weiß nicht, ob das Regulative immer was bringt. Also ich glaube, bei der Frauenquote hat das Regulative auch mehr den Hass erzeugt, das Einsehen, dass mehr Frauen in Teams, und es sind ja Vorstandsteams, die da arbeiten, doch einen deutlich anderen Umgangston allein schon bringen und auch eine breitere Perspektive. Ich glaube, wir brauchen viel mehr die Diskussion um diese Möglichkeiten, die dadurch entstehen, und die Wahrnehmung, dass dann tatsächliche Dinge verändert sind. Ja, und wie gesagt, also ich bringe schon meinen Studierenden dann bei, dass Hochleistungsteams dadurch besser funktionieren, dass sie eben relativ breit aufgesetzt sind und nicht nur in der einen Schiene laufen, weil man verliert den Blick in die Breite.
Aber ein institutionelles Gefüge oder Spielregeln muss es ja schon geben. Das sehen wir ja auch an den Vorteilen der repräsentativen Demokratie. Also die Lektion, die wir zumindest in Deutschland gezogen haben aus der Weimarer Republik, dass man bestimmte Checks und Balance eingezogen haben, dass man auch so eine Idiotien wie die AfD irgendwie übersteht, also dass sie zumindest nicht ein systemrelevanter Faktor werden, müsste man dann mal da in der Wirtschaft nicht auch ein bisschen stärker darüber nachdenken, beispielsweise, dass dann Ex-Vorstände nicht in den Aufsichtsrat dürfen, desselben Unternehmens.
Könnte helfen, gerade wenn ich weiß, dass die Leichen im Keller dadurch eher länger noch liegen.
Ja.
Also das ist einfach, also ich habe eben auch Gesellschaften gesehen, bei denen man fühlen konnte, dass da viel Gemeinsamkeit liegt. Und dass
du meinst aber nicht die Telekom jetzt?
Nein. ich würde auch nicht Namen nennen. Nein, aber wo man die Gemeinschaften sieht, aber man merkt auch, dass es nicht unbedingt auf freundschaftlicher Basis dieser Zusammenhang existiert.
Ja, eben. Ich weiß was über dich und du weißt was über mich.
Ja.
Also da schweißt du zusammen.
Ja.
Ja. Eine andere Variante wäre, also ich bin jetzt wirklich kein Aktienrechtsexperte, aber ich könnte mir vorstellen, dass man auch so eine Regelung findet wie beim amerikanischen Präsidenten, also Begrenzung der Amtsperiode beispielsweise.
Ja.
Also dass man dann halt wirklich einen natürlichen Austausch hat.
Das wäre ratsam, insbesondere wenn man die Dynamiken der Entwicklung außen sieht.
Ja.
Ja. Also da ist es sicherlich nicht ratsam, zu lange immer im Job zu bleiben. Also da finde ich den Schritt von Hermann Arnold sehr, sehr klug, einfach auch mal wieder rauszugehen. Der Gründer von Haufe Umantis, oder von Umantis, die dann von Haufe gekauft wurden, der ja bewusst rausgegangen ist und jetzt vom CEO jetzt in den Aufsichtsrat zwar gewechselt ist, aber eben auch bewusst beide Welten sieht und aber auch sich da auch wieder zurückziehen wird,
glaube ich. Also, das hat ja hier in der aktuellen Brand 1 auch so ein SAP-Manager ganz gut beschrieben. Zwar jetzt innerhalb der SAP, aber dass er seine Rollen bei SAP in der Zeit, die er da jetzt ist, weil ich glaube seit 15 Jahren oder so, dass er die ständig gewechselt hat. Also er hatte mal Personalverantwortung, er war dann in einer klassischen Managerfunktion, dann war er wieder eher in der Projektarbeit tätig, hat er eine Einzelverantwortung gehabt, weil er ein neues Projekt aufgebaut hat. Also er sagte, er liebt eigentlich dieses Changieren in den Rollen.
Ja, es bringt einfach, also persönlich bringt es eine Menge und fürs Unternehmen bringt es eben auch eine Menge, weil ich einfach viel mehr Erfahrung habe. Ich bin natürlich auch besser vernetzt.
Mhm.
Ja. Ich sehe natürlich auch die Leichen von anderen, um mal wieder an das Thema anzuknüpfen. Aber kann auch dadurch, dass ich mehr Breite habe, einfach, glaube ich, das Gesamte besser spielen.
Mhm.
Also natürlich, und damit wächst auch das Gesamtverständnis fürs Unternehmen.
Ja.
Wenn ich immer nur irgendwie im Vertrieb war und dann auf einmal in den CEO-Job komme oder immer nur in den Finanzen und dann in den CEO-Job komme, dann bringe ich natürlich auch vor allem dieses Fachwissen mit. Aber gerade in einer Rolle, die dann eben das gesamte Unternehmen umfasst, macht eben die Breite auch viel mehr Impact.
Also wenn man das analysiert, die Zusammensetzung der Vorstände und Aufsichtsräte dominieren ja schon so die klassischen Sparten wie Juristen, Controller, Wirtschaftsprüfer, klassische BWLer am Schluss. Also mehr, also Volkswirt wäre ja schon mal ganz gut, denn jetzt haben wir eine Metaperspektive oder so, oder Theologen oder weiß ich nicht. Ja. Oder ein Systemtheoretiker.
Ja, oder Mathematiker, ja.
Mathematiker, genau.
Ja. Ja. Die gab es noch, auch im Sommer war ja einer. Aber auch da ist es nicht unbedingt gegeben, dass sie die breite Perspektive haben.
Ja.
Und deswegen ist eben so ein Wandern durch die Welten als Vorbereitung für einen solchen Job, glaube ich, sehr wichtig.
Mhm. Nun wollen wir auch über Tools reden, über Möglichkeiten, wie Firmen und Kandidaten Wechsel managen können, organisieren können und vielleicht auch bewerten. Also zum Beispiel, welche Netzwerke sind relevant, die sichtbaren, die unsichtbaren. Was ist dein Credo? Du hast ja dein Tool in petto.
Ja, einmal, wie gesagt, glaube ich, dass es extrem wichtig ist, erstmal das Unternehmen zu verstehen. Wie gesagt, entweder bevor ein neuer Kandidat kommt, damit ich weiß, welchen Kandidaten ich brauche. Spätestens, wenn ich ein neuer Kandidat irgendwo antrete, würde ich immer zuerst das Unternehmen durchleuchten,
damit
ich weiß, wo da die Probleme sind. Ich selber nutze dafür ein Tool, das heißt Agility Insights Diagnostic, von einem Schweizer Kollegen, der das entwickelt hat. das wirklich in sehr kurzer Zeit einen sehr tiefen Einblick ins Unternehmen erlaubt. Befragung auf Führungskräfteebene und einen Tag später kann ich wirklich sehen, wo meine Probleme sind.
Okay.
McKinsey hat das sehr ähnlich jetzt auch in den Markt gebracht, nennt es Corporate Health. Macht so ziemlich das Gleiche, ist nur wesentlich teurer, mal nebenbei bemerkt. Das bringt einfach mal einen tiefen Blick da rein, wie das Unternehmen tickt. Genauso relevant ist natürlich, das Umfeld mal zu betrachten. Also Umfeld mehrdimensional, Haufe hat sowas entwickelt, das nennt sich Haufe-Quadrant, was einfach da erstmal nur die Mitarbeiter Struktur sozusagen betrachtet, in Bezug auf wie weit sind meine Mitarbeiter entwickelt, wie frei bewegen sie sich im Unternehmen, wie frei denken sie im Unternehmen. Und in der anderen Richtung, wie frei lässt die Organisation die Mitarbeiter denken. Was einfach auch nochmal wieder eine Aussage darüber zulässt, wie weit das beieinander passt. Also habe ich eine Organisation, die fordert, dass die Mitarbeiter sehr frei arbeiten, aber die Mitarbeiter sind dazu nicht fähig, dann habe ich ein Problem. Genauso habe ich ein Problem, wenn ich viele Schattenorganisationen habe, weil die Mitarbeiter freier arbeiten, als die Bürokratie des Unternehmens es zulässt.
Ja. Bin ich ein alter Empiriker und immer sehr, sagen wir mal, an den Methodiken interessiert. Fangen wir mal mit dem ersten Tool an, was du angesprochen hast. Was leistet das denn, wenn man unter die Motorhaube guckt? Also wie ist das aufgebaut?
Das ist eine Mitarbeiterbefragung, also Führungskräftebefragung online in verschiedenen Modulen bis 45 Minuten, die dann 200 Fragen, maximal so 250 Fragen beantwortet werden.
Okay.
Und das zeigt dann, weil die Fragen so gestellt sind, dass sie für verschiedene Bereiche dann Aussagen zulassen. Zum Beispiel, ob Kommunikation funktioniert, ob die Strategie ankommt, wie Führungssysteme, Führung selber und Kultur in diesem Unternehmen zusammenpassen. Ob sie wirklich die Mitarbeiter dazu befähigen, ihren Job zu machen, oder ob Schwierigkeiten in dieser Gesamtgemengelage existieren, die Mitarbeiter ausbremsen oder die Führungskräfte ausbremsen. Klassische Beispiele sind dann solche Unternehmen, die relativ schnell gewachsen sind, auf einmal so magische Grenzen von 30, 40, dann maximal 50 Leuten überschreiten, die Systeme dafür aber nicht ausgerichtet sind. Sodass du zwar eine gute Führung hast, ne, du hast eine vernünftige Kultur, weil die guten Leute gut miteinander arbeiten, aber auf einmal hast du nicht mehr die Systeme, die das miteinander unterstützen. Okay. Da siehst du dann auf einmal, leuchtet das sozusagen rot auf im Tool. Ja. Genauso hast du große Strukturen, die einfach nicht ausreichend miteinander kommunizieren. Ja, oder du hast klassisch Banken oder Versicherungen, die sehr sicher sind in dem, was sie tun, aber keine Zukunftsperspektiven haben. All das liefert das System, also liefert das Tool dann als Übersicht wirklich.
Aber aufgesetzt ist es wie ein Fragebogen. Also es ist eine Befragung.
Ja.
Wer konzipiert die Fragen?
Die Fragen sind vorgegeben.
Die sind vorgegeben.
Ja, was dazu führt, dass...
Also die sind auch methodisch durchgeprüft.
Die sind methodisch durchgeprüft. Die sind jetzt auch gerade nochmal wissenschaftlich validiert. Das wird gerade veröffentlicht.
Weil das wäre ja so eine manipulative Schraube.
Die erlauben auch branchenübergreifende Vergleiche. Also einmal Vergleiche innerhalb einer Branche. Das sind sehr interessante Strukturen sichtbar, wie fortschrittlich teilweise die Sichtweisen sind, beziehungsweise wie traditionell das dann in Bezug auf Kulturen zum Beispiel ist.
Hat dann wahrscheinlich auch Korrelationsmechanismen und so automatische Auswertungen und so weiter.
Ja, das, wie gesagt, die Fragen werden automatisch, also vollautomatisch ausgewertet, visualisiert und am nächsten Tag kann wirklich nach Abschluss der Befragung kann die Diskussion starten über die Ergebnisse.
Okay. Wer nimmt an der Umfrage teil?
Das geht sowohl auf Führungskräfteebene als auch auf Gesamtunternehmensebene. Also man kann das runterdeklinieren.
Wie bringst, der Führung. Wie bringst du die Mitarbeiter dazu, dass alle mitmachen? Oder auch nur beschränkt auf die Grundgesamtheit der Führungskräfte?
Gut, das ist die übliche Frage, wie bringe ich Mitarbeiter zur Mitarbeiterbefragung A mitzumachen und B wahrheitsgemäß zu beantworten. Auch da sind ja auch immer Manipulationsmöglichkeiten vorhanden. Natürlich kommt es darauf an, also natürlich braucht man dann ein gewisses Buy-in der Führungskräfte, die das dann machen. Wobei die Masse der Fragen auch garantiert, dass man da nicht, ich sage mal, manipuliert durch ein Mindset das versucht.
Aber das derjenige, der Proband, der antwortet, macht das anonym.
Ja.
Das ist dann auch nicht über die IP-Adresse nachvollziehbar oder.
Nein.
Also ich rede jetzt wie ein Betriebsrat, dann
Nee, nee,
der die
genau.
Fragen nämlich stellen
Ja,
wird. Dann,
genau.
ja. Du musst es ja auch abstimmen mit dem Betriebsrat.
Das muss man in Deutschland tun,
Ja, ja. Gibt es da Erfahrungen mit dem Tool in Deutschland schon, in größeren Unternehmen oder mittleren oder
klar.
kleinen?
Im Moment diskutieren wir mit einem DAX-Konzern, ob es da eingesetzt wird. Das ist kurz vor der Unterschrift, aber ich sage jetzt
Ja.
auch nicht, wer es ist. Es gibt ein Städte für kommunale Verwaltungen, die es gerade einsetzen. Es gibt in Deutschland auch ein paar Mittelständler, die es schon gemacht haben.
Okay.
Ich habe jetzt keine Namensliste da. Also es eignet sich spannenderweise genauso für DAX-Konzerne, wie es für kleine Mittelständler mit 30, 40, 50 Leuten taugt, genauso wie für Verwaltung. Also es gibt jetzt einen auch öffentlich einsehbaren Fall aus Florida, aus den USA, also es ist international auch genutzt, wo eine Stadtverwaltung das genutzt hat.
Okay.
Und zwar wirklich auf Mitarbeiterebene. Und die Erkenntnisse, A, zu dem Bauchgefühl der Verwaltung gepasst haben, aber einfach nochmal deutlich visualisiert haben, wo die Probleme liegen.
Macht man es einmal im Jahr oder mehrmals?
Man macht es eigentlich nur einmal. Idealerweise wiederholt man es alle 18 Monate, 2 Jahre
Okay, damit man
nochmal,
Trendanalyse
damit man auch
machen kann.
wirklich ja, eben die Entwicklung sehen kann.
Genau, das
Das
ist ja
macht
das
das Ganze.
Spannende, dann also Nullmessung und dann gucken, was sich verändert. Ne? Okay, da werden wir wahrscheinlich, kriege ich von dir bestimmt noch Beispiele dann. Ne?
Muss man haben.
Wäre ja ganz gut, wenn man das dann auch nochmal konkret vorstellen könnte. Ja, und was leistet der Haufe-Quadrant? Ist es auch eine Befragung oder?
Der Haufe-Quadrant ist eigentlich nur also von Haufe aufgesetzt als Workshop. Ich habe etwas sehr Ähnliches, fast zeitgleich entwickelt oder zeitgleich entwickelt. Habe es mit einem kleinen Fragebogen, den man als Unternehmen auch selber mal für sich ausfüllen kann. 30, 40 Fragen, ganz einfach. Und die zeigen einfach wirklich nur mal als Snapshot, als wirklich Kurzzeitbetrachtung, wo man steht und ob grundsätzlich man auf dem richtigen Weg ist, beziehungsweise die Mitarbeiterebene zur organisationalen Ebene passen. Wobei das also das Level, das Haufe anbietet, eigentlich nicht ausreicht, wenn man ein Unternehmen wirklich in Gänze betrachten will, weil eben diese Außenkomponente wieder mal fehlt. Also wie entwickelt sind Kunden? Also einfaches Beispiel, wenn ich als Unternehmen einen Kundenstamm habe, der zum Beispiel digital sehr weit entwickelt ist, der sich über Smartphones, also Social Media unterhält, über Smartphones kommuniziert, dann hilft es mir als Unternehmen nicht, wenn ich immer noch über Papier irgendwie arbeite. Ja, sondern ich muss mein Unternehmen auf demselben Level halten, in einer gewissen Form, wie die Kunden auch. Oder eben wie meine Lieferanten. Also wenn meine Lieferanten auf einmal mit anderen Kommunikationswegen ganz banal mit mir interagieren wollen und ich kann nicht, weil ich einfach nicht von der Struktur halt nicht da bin oder von meiner Mitarbeiterstamm einfach nicht da bin, dann habe ich ein Problem. Also muss ich auch da die verschiedenen Dimensionen einfach nochmal genau betrachten.
Das leistet das aber nicht.
Der
Nur der
Haufe-Quadrant
interne.
nicht. Jetzt kann ich wieder sagen, ich habe es weiterentwickelt, beziehungsweise ich habe mein Tool weiterentwickelt an der Stelle,
Okay.
was es leistet. Also einfach, weil es unabhängig davon immer wichtig ist, die Stakeholder einfach nochmal in der Gänze zu betrachten.
Also nicht
Also
nur
wo stehe
Kunden,
ich?
sondern auch Lieferanten und
Das geht hin bis zum Gesetzgeber. Also wo entwickelt sich, also bin ich ein Unternehmen, das Lobbying betreibt und wie bin ich da? Wenn ich ein kleines Unternehmen bin, wie ist das mit Regulatorik? Muss ich mich an irgendwelche
Okay.
Gesetzgebungen halten? Was verändert sich da? Also da muss ich auch immer wieder einen Blick drauf werfen, um einfach in meinem Umfeld irgendwie sinnvoll agieren zu können.
Ja, jetzt haben wir zwei Methodiken kennengelernt, die, sagen wir, in der Schnittmenge ähnlich sind, weil, sagen wir, mit Fragebogen, mit standardisierten Fragebogen arbeiten. Was hilft es jetzt bei der Kunst des Wechsels für das betreffende Unternehmen, um eine Standortanalyse zu machen? Aber was macht das mit dem Externen? Also sag mal, als der Wechselkandidat, der da im Gespräch ist.
Also wenn ich als Unternehmen, als neuer, whatever, als neues Vorstandsmitglied ins Unternehmen komme, und habe diese Analysen schon vorher oder habe diese Analysen auf dem Tisch,
ja,
wenn ich reinkomme, kann ich vom ersten Tag an 100% an diesen Themen arbeiten.
Okay.
Wenn ich sonst reinkomme, also wie ich es erlebt habe, oft genug eben auch in Unternehmen, dann komme ich rein, versuche mich irgendwie erstmal zu etablieren, zu vernetzen.
Mhm.
Mal zu Netzwerken sollten wir vielleicht gleich nochmal kommen.
Ja.
Und kann dann irgendwann fühlen, vielleicht, wenn ich gut bin,
ja,
wo die Probleme sind. Aber ich habe es nicht wirklich klar,
mhm,
in dem Moment.
Mhm.
Ja. Und damit spart es, ich glaube mal, mindestens 2 Monate Zeit im Aufgleisen eines neuen Vorstandsmitglieds,
mhm,
wenn er weiß, worauf er trifft im, mhm, Unternehmen.
Häufig ist es ja auch wirklich so, dass so ein neuer Vorstand, wenn er antritt, dass er, sagen wir, eigentlich gar nicht so viel Zeit hat, um wirklich...
Es brennt
irgendwo. Das, was man beim Minister sagt, die 100 Tage Schonfrist oder so, das gilt ja in der Wirtschaft nicht. Also wenn da ein neuer Vorstandschef kommt, dann muss der eigentlich direkt goldene Eier legen.
Ne? Ja, normalerweise ist der Alte weg,
ja,
und es brennt.
Ja, genau.
Also sonst wäre der Alte nicht weg.
Genau.
Irgendwo ist ein Problem da.
Genau. Also das wäre dann so ein tiefen Messgerät sozusagen, ja, was tief in die Organisation reingeht, als, genau, sagen wir, als erste Orientierung.
Ja.
Weil ich habe das auch erlebt, als bei Otello der eine abgesäbelt wurde, der, sag mal, eher von der Feber-Seite kam, damals noch Feber, heute eher. Das war der Ulf Bohler, und da wusste man, okay, wenn er abgesägt wird, kommt jetzt ein RWE-Mann. Das war der Thomas Geithner, ich nenne Ross und Reiter, ich habe schon ein paar Mal darüber geschrieben.
Ja.
Und ich musste für den wirklich das Entree organisieren, also in den Bereichen ihn vorzustellen und das Führungskräfte-Kommunikationsprogramm und. Das hat, also ich glaube, ich konnte es gar nicht zu Ende führen, weil wir ja dann an Mannesmann verkauft wurden, aber war schwierig, ne? Also den in den ganzen Geschäftsbereichen, Standorten vorzustellen und so.
Ja.
Alle hatten natürlich auch erstmal Misstrauen, weil sie wussten, das ist wahrscheinlich hier so eine Controlling-Nase, der hat ja auch einen Ruf. Also ist ja so, wir müssen ja auch mal klar sagen, die Kandidaten, die kommen, oder wo die Wirtschaftspresse schon spekuliert, die haben ja eine Vorgeschichte, ne?
Die sind immer schon vorgeprägt, ja.
Natürlich. Ja, und das wissen natürlich auch die Mitarbeiter, die dann den Neuling dann erleben, ne?
Ja.
Und das geht ja wie beim Flurfunk, also... Dass der ein Kostentöter ist, wussten wir,
ja,
weil er in dem RWE-Laden da schon bestimmte Jobs erledigt hat. Also wir wussten, das ist eine harte Nuss. Ne?
Ja, der Ruf eilt einem immer voraus.
Ja. Ja. Insofern sind natürlich die Mitarbeiter eigentlich besser informiert als der.
Das ist in jedem Fall so.
Ne?
Ja. Also das Leben dessen, der da gerade kommt, ist viel, viel transparenter für alle Beteiligten.
Ja.
Also gerade wenn ich in ein Unternehmen reingehe, das von internen Netzwerken lebt, und das tut jedes Unternehmen,
mhm,
ja, von all diesen, nennen wir sie Seilschaften, dann habe ich, wenn ich da von außen wirklich reinkomme und, mhm, wenig Kontakt vorher hatte,
mhm,
keine Chance.
Mhm.
Dann kann,
mhm,
ich da auch von diesen Seilschaften, von diesen internen Netzwerken, mhm, problemlos ausgehebelt werden.
Also
umso wichtiger ist es, also wie gesagt, wenn ich irgendwo neu reinkommen würde, ich würde auf jeden Fall erstmal diesen Tiefenbohrer ansetzen und,
ja,
mal gucken, was da los ist.
Ja.
Alles andere wäre Selbstmord.
Also wenn wir das mal in den Maßstäben von Manchester City oder Bayern München uns anschauen, da ist es ja relativ easy, ne? Also da mal diesen tiefen Blick zu bekommen über die Analysen, die Co-Trainer gemacht haben, also gut, den Schweinsteiger kannte der vorher und so.
Ja.
Aber für den ist es ja auch wichtig, super schnell den Einblick zu bekommen über die Stärken der einzelnen Spiele. In dem Maßstab ist es relativ easy.
Ja.
Aber wenn man schon in einer mittelständischen Struktur mit 500.000 oder mehr Mitarbeitern bei Konzernen sowieso, ist es fast ein Ding der Möglichkeit.
Ja, insbesondere, wenn ich, also natürlich, wenn ich neu reinkomme, dann frage ich erstmal nach, oder ich frage alle Bereiche nach einer Selbstpräsentation.
Ja. Die
Selbstpräsentation ist aber logischerweise auch immer was geschönt. Ja?
Ja.
Alle malen die schönen Blumen drauf und vermeiden die Probleme dazu.
Wie bei Parship, ne?
Das ist ganz komisch. Ja. Und von daher, also ich würde auch erstmal so die ersten 5 Dates abwarten,
ja,
um dann zu gucken, was wirklich da ist.
Ja, ja.
Und naja, also die Frage, die man sich einfach stellen sollte, ist, kann man es auch schneller machen. Ne? Kann man es auch wirklich einfach, transparent schneller machen.
Man muss schon sagen, zu beneiden ist so ein Typ nicht. Ne? Also, oder eine Typin. Gender.
Ja.
Frauenquote, also, ein Vorstandsvorsitzender oder eine Vorstandsvorsitzende, die da in so einen großen Laden reinkommen, also.
Ich würde es nicht machen wollen.
Ja.
Und also die Aussagen, die ich von Vorständen kenne, sind dann auch eben, viel Bewegungsfreiheit ist da auch nicht.
Ja.
Also, wenn man von außen reinkommt ins Unternehmen, ja auch nicht so klar weiß, also wie stark ist der Betriebsrat, wie stark sind die Investoren, welchen Einfluss haben die und wie stark können sie ihn wirklich dann einbringen. Und all die Spieler, die da in diesem Konsortium sozusagen, können dem komplexen Ding da auf einmal auftauchen, kann ich ja nicht beurteilen.
Ja, und dann hast du ja noch von den sichtbaren und unsichtbaren Netzwerken gesprochen. Also bei Otello gab es ja auch ein unsichtbares Netzwerk, wo beispielsweise im Aufsichtsgremium regelmäßig Informationen durchgestochen wurden an die Presse, Spiegel, Kapital, Wirtschaftswoche und so weiter. Also das hat mir dann auch ein Wirtschaftsredakteur später bestätigt. Ich weiß auch, wer durchgestochen hat. Der ist dann irgendwie beim Berliner Großflughafen ziemlich gescheitert letztens. Aber das ist ja auch das Problem, ne? Also wenn so ein Neuling kommt, dann gibt es natürlich auch so ein bisschen, es gibt Verlierer, es gibt Gewinner, es gibt die unsichtbaren Seilschaften, es gibt undichte Stellen und. Das ist schon eine harte Nummer. Aber das kriegst du auch mit den Tools nicht raus. Ne?
Das kriegt man auch mit den Tools nicht raus, weil die leben halt logischerweise davon, dass sie in der Form nicht sichtbar sind.
Mhm.
Ja, das sind all die, die sich selber Hoffnung auf den Job gemacht haben und die dann doch nicht gekriegt haben, in der ganzen Kette derer, die dann vielleicht eben da dranhängen und eben auch diesen Sprung ihre eigene Karriere radikal fortgesetzt hätten. Und ja, daneben eben aber auch die ganzen klassischen hierarchischen Strukturen.
Ja.
Ja, die Netze, die sie eigentlich sichtbar sind.
Also das eine ist das Analyseinstrument, was du empfiehlst, was ich auch gut finde, was ja auch im Interesse des Unternehmens liegen müsste, dass sie neuen Kandidaten holt, dass er sich schnell zurechtfindet. Aber wenn wir uns jetzt einmal auf die Machtfaktoren und unsichtbaren Faktoren beziehen, was würdest du dennoch einem Neuling oder so einem neuen Vorstandschef empfehlen, wie der sollte sich der bewegen in der neuen Organisation?
Ich glaube, zeitgemäß wäre es, oder ganz sicher zeitgemäß wäre es, wenn er den Kontakt auf allen Ebenen sucht.
Mhm.
Also für mich prägend, als ich noch in der Telekom war das damals, als René Ohrmann seinen Einstieg hatte, als damals, glaube ich, Vorstand der T-Mobile International, also einer Tochter, eines Tochterteilkonzerns, oder Teilkonzerns der Telekom, ist er zumindest in dem Gebäude, in dem wir dann gemeinsam saßen, in jedes Büro gegangen,
okay,
und hat überall die Hand geschüttelt und hat gefragt, wie geht's, was ist der Job, was machen Sie hier, wie funktioniert das ja
alles? Management by Walkaround?
Oder? Ja. Hat er ganz klassisch betrieben und hat damit auch Kontakt geschaffen von sich zu allen.
Mhm.
Und damit auch im Normalfall schafft man damit auch ein Gefühl dafür. Also die Intuition ist da ja sehr stark,
ja,
für das, wie es da funktioniert.
Okay.
Also man weiß, wie offen die Leute auf einen reagieren, wie klar sie sich artikulieren können.
Mhm.
Man kriegt schon viel von der internen Vernetzung mit, wenn man das macht.
Ja.
Und das ist einmal ja, Klassiker in Bezug auf, wie steige ich in den Job ein.
Mhm. Funktioniert natürlich nicht an allen Standorten, wird dem Obermann wahrscheinlich nicht gelungen sein.
Nein, im Späteren ist ihm das auch sicherlich nicht mehr so gelungen. Aber nee, man sollte zumindest da, wo man ist, sehr offen auf alle Ebenen reagieren.
Also
nicht sich irgendwie abschotten. Es gibt ja auch Beispiele von Vorständen, die ihren eigenen Fahrstuhl, also vom eigenen Parkplatz, bei den eigenen Fahrstuhl bis ins eigene Büro fahren und nie irgendjemand anders im Unternehmen sehen.
Ja.
Das ist A, nicht mehr zeitgemäß und B, natürlich ein Kulturkiller.
Ja, also wir mit dem Rücken sowohl zu den Mitarbeitern als auch zu den Kunden stehen.
Ja,
ja. Gibt es vielleicht auch generell, ich meine, es gibt ja wirklich auch Kulturunterschiede zu Vorstandschefs in Amerika. die du da quasi selbst mit einem Chat angehen kannst. Also Mitarbeiter, die, wo jeder Mitarbeiter den Kontakt, ich glaube bei Dell, also Michael Dell ist glaube ich ziemlich offen. Es gibt viele andere Beispiele, die das sehr viel hemmsärmeliger, unkonventioneller handhaben.
Was aber eine Kulturfrage ist. Ich glaube, das sind mal kulturelle Deutschland, da war nicht so weit.
Ja.
Da ist Amerika, in Amerika wird man einfach anders groß. Also man kriegt diese Offenheit einfach ganz anders schon eingeimpft.
Ja. Und man fängt beim Umgang mit dem Professor schon an. Ne?
Ja. Meine Studierenden hatten, glaube ich, auch kein Problem, wobei ich auch nicht der Professor für sie bin. Wir sind in Deutschland in Bezug auf Social Media und sowas einfach unterentwickelt. Muss man ja auch ganz klar sagen. Also, wenn ich sehe, welche Nutzerstruktur es in den sozialen Netzwerken geht, dann sind wir in Deutschland einfach deutlich dahinter. Also gerade so die etwas gebildetere Schicht macht es einfach nicht. Was, glaube ich, ein fatales Thema ist.
Wenn man mal die Berufsgruppe der Journalisten ausschließt und der Social Media Berater, die sind aktiv.
Ja.
Und wenn man sich die anderen Berufsgruppen anschaut, da sind nicht gerade die Führungsleute unterwegs. Ne?
Nein, also die sieht man da selten. Man sieht sie auch schon selten in Netzwerken wie Xing und LinkedIn, also auch in den klassischen. Sieht man deutlich weniger Führungsebene, als sie gemeinhin vorkommen sollten.
Ja.
Was eben auch zeigt, wie Vernetzung in Deutschland funktioniert.
Ja.
Also es ist immer noch eine sehr stark auf persönliche Beziehungen aufgebaute Aktion, was sie online auch ist am Ende des Tages, aber ein anderes Medium einfach nutzt.
Man kann schon sagen, das ist auch dann wirklich... Ich habe das auch nochmal rückgefragt zu denen, die sich da auskennen, weil mal irgendwie im November im Manager Magazin ein Artikel kam über neue Netzwerke in Deutschland und dass das offener ist und informeller und mehr Durchlässigkeit, und da sind ein paar Beispiele genannt worden, wo ich dann aber gesagt habe, das gilt nicht für die Top-Leute. Die treffen sich nach wie vor wirklich in Kitzbühel, in Davos, in St. Moritz oder auf Sylt oder in sonstigen Hinterzimmern oder im Wirtschaftsclub in Düsseldorf oder was, und dann werden die Deals gemacht.
Ja, wobei, also das Spannende ist ja, dass sie den Kontakt eben auch nicht suchen. Also
ja.
Ich bin ja auch ein Fan von Open Space Veranstaltungen, weil man da einfach mit deutlich mehr Menschen, die man sonst nicht treffen würde, auf Augenhöhe auf einmal kommunizieren
kann. Ja.
Weil es eine ganz andere Tiefe von Austausch geben kann. Das ist aber nichts für den, also bis jetzt in Deutschland zumindest, nichts für den klassischen Vorstand, der sich freiwillig in dieses sozusagen Haifischbecken normaler Menschen bewegt. Zumindest in meiner Wahrnehmung.
Es war ein Fehler an
der Stelle. Ist ganz eindeutig ein Fehler, weil man einfach dann auch die Bodenhaftung irgendwann verliert.
Ja, und vor allen Dingen ist ja auch so, man kriegt auch sofort einen Abgleich mit der Realität. Also man muss doch Muster brechen eigentlich eher. Ne? Also wenn man neue Ideen haben möchte, wenn man neue Gedanken finden will, dann braucht man doch Brechungen.
Innovation entsteht durch Musterbrechen, das ist
ja
gar keine Frage.
Ja.
Und da sind wir im Moment in vielen, zumindest groß publizierten Bereichen, arg hinterher.
Yeah.
Ja, also wir sind nicht mehr das Volk der Entwickler und der Patente am Ende.
Aber würde sich, sag mal, so ein Zetsche echt was abbrechen, wenn er seine Keynote auf der Republika hält, vor 2 Jahren, glaube ich, ne? Und dann einfach sich nochmal zumindest einen halben Tag ins Getümmel stürzt. Von mir aus mit seinem Bodyguard.
Nee, abbrechen würde, ich weiß nicht, ob er sich einen abbrechen würde, also das abbrechen würde dabei. Er würde jedenfalls eine Menge lernen dabei.
Ja.
Und das ist einfach das, was ihm am Ende des Tages fehlt. Also die Offenheit, wirklich mit jedem im Unternehmen und im Idealfall auch mit jedem außerhalb des Unternehmens in einen offenen Kontakt zu gehen, in einen offenen Austausch zu gehen, bringt einfach enorm viel.
Mhm.
Ja, also nicht nur, dass es neue Inspirationen bringt, sondern sie bringt eben auch ein bisschen wieder Bodenhaftung. Und sie bringt Verständnis auf der anderen Seite eben auch für die eigenen Probleme.
Ja.
Also wenn man nicht weiß, warum ein Vorstand nicht so agieren kann, wie er gerne agieren würde.
Mhm.
Wenn man ein bisschen mehr die Hintergründe versteht, weil man eben auch einen persönlichen Bezug hat,
mhm.
Ist man auch ganz anders motiviert, mit diesen Menschen in einer gewissen Form die, ja, wieder zusammenzuarbeiten.
Ja.
Auch wenn das durch 4, 5, 6 Hierarchieebenen noch voneinander getrennt ist.
Aber selbst bei den klassischen Formaten, die du da in deinem LinkedIn-Artikel behandelt hast, selbst da schlagen die CEOs just in time auf, halten ihre Rede und zischen wieder ab.
Ne? Ja.
Ob das jetzt die Handelsblatt-Jahreskonferenz Telekommunikation war oder was ich so mal erlebt habe oder auch diese anderen Kanapé-Veranstaltungen vom Management-Zirkel und so, selbst da machen die das so. Ja,
ja, weil also vermeintlich haben sie keine Zeit, wobei ein guter CEO hat seine Struktur eigentlich so aufgesetzt, dass er nicht das Bottleneck für Entscheidungen ist und damit auch eigentlich Zeit haben sollte.
Genau.
Ja, also gerade da auch wieder, wenn ich in modernere Managementstrukturen gehe, dann habe ich nicht mehr, oder bin ich nicht mehr, ja, Flaschenhals der Entscheidung.
Weil ja, und wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen guckt, also wie beispielsweise Aufsichtsratssitzungen ablaufen oder zu welchen Meetings der wirklich geht und was er da wirklich macht. Also wenn ich sagen, da sage ich, ich habe Meetings, also bin ich.
Ja.
Letzten Endes vertrödelt er auch eine Menge Zeit, ne?
Ja, also das, was jetzt, wenn ich jetzt wieder in den USA gucke, die guten Führungskräfte da tun, ist A, keine Meetings mehr haben, B, Entscheidungen an die delegiert haben, zu haben, die wirklich entscheiden können, weil sie das Fachwissen besitzen.
Mhm.
Und wenn es Teams sind, die entscheiden, entscheiden die normalerweise besser als eine Führungskraft, die vielleicht ihr Nichtwissen als entscheidungsrelevant einbringt.
Mhm.
Und dadurch haben die einfach mehr Zeit, ja.
Mhm.
Also ganz, ganz klassisches Beispiel, das ich in der Telekom auch erlebt habe, haben sich Führungskräfte über die Vorschläge des eigentlich fachkundigen Teams hinweggesetzt. Weil sie dachten, ihr eigenes Gusto wäre der bessere Weg, was normalerweise im Desaster geendet hat.
Ja, ja.
Also ganz klar Entscheidungen dahin delegieren, wo Fachkompetenz sitzt.
Ja.
Und dann, wenn ich das als CEO konsequent durchziehe und wirklich nur die Entscheidungen für mich sozusagen reserviere, die meine Fachkompetenz erfordern an der Stelle,
mhm.
in der Funktion eines überblickenden, also des Gesamtsystems überblickenden,
mhm.
Einer überblickenden Führungskraft, dann habe ich auch deutlich weniger zu tun. Dann kann ich mich wieder darum kümmern, was tickt da bei den Mitarbeitern an Zeitbomben und wo kann ich da frühzeitig eingreifen.
Mhm.
Und eben auch bei Kunden und bei Lieferanten. Also dann kann ich das Gesamtsystem wieder in Ruhe betrachten.
Kennst du eigentlich einen Vorstandsmitglied, nicht nur DAX-Konzern, sagen wir, auch größerer Mittelständler, der mal aus diesem Muster rausgeht? Hast du mal einen gehabt, den bei einer Unkonferenz erlebt hast, oder?
Nee, bislang nicht. Ich überlege gerade, aber nein. Doch, Jan Westerbarke, macht jetzt ja nur andere, agiert anders im Unternehmen, offensichtlich auch sehr erfolgreich,
mhm.
und ist eben auch offen genug, über sein Unternehmen, über seine Themen da zu sprechen und sich in solche Strukturen einzubringen.
Mhm.
Was, soweit ich das wahrnehme, ihm auch wieder sehr viele Möglichkeiten bringt oder sehr viele Ideen bringt, um die wieder ins Unternehmen zu tragen.
Das merkt man, das ist ja auch.
Ein sehr aktiver Austausch, der auf einmal stattfindet.
Also bei der New Work-Debatte und so, das saugt er ziemlich auf und man merkt, dass das auch irgendwie seinen Management-Stil prägt oder verändert.
Ja. Und dadurch, man kriegt halt viel mehr Verständnis für Möglichkeiten an Innovation, also wenn man einfach nur in seinem Elfenbeinturm am Ende des Tages bleibt und nur von einem Meeting zum anderen fährt.
Der Opel-Chef, der auf Twitter ist, ist das mehr weg?
Ich weiß, also soweit ich das in Deutschland sehe, ist selten einer wirklich selber da.
Ja.
Ja, es ist dann die Kommunikationsabteilung, die dahinter hängt und das dann tut.
Aber möglich wäre es schon, oder?
Also ich glaube, die brechen würden sich nichts abbrechen, wenn sie mal selber schreiben.
Ja.
Also
ich hab ja mit einem Vorstandschef mal von einem Schweizer Unternehmen, gar nicht so klein, ein Interview darüber geführt, Twitter der Chef, und der sagt, für ihn ist es mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen. Weil er sagte, er nutzt das für die Marktanalyse, für die Konkurrenzanalyse, für den Austausch. Bei kritischen Themen auch das, was ihm jetzt politisch nicht passt, was das Unternehmen ja auch betrifft. Das ist ja, Unternehmen sind ja kein Neutrum. Und Also es kommt ja darauf an, wie man mit den Social-Web-Werkzeugen dann umgeht. Ne? Er muss ja jetzt nicht seine tägliche Mahlzeit posten.
Ne? Nee, das macht sicherlich keinen Sinn. Es ist auch ein extrem gutes Mittel, um die Kommunikation wieder zur Mannschaft hinzukriegen in Zeiten von Krisen. Ganz allein. Und wenn ich das vorher schon etabliert habe, dass ich über meine Probleme, die das Unternehmen betreffen, auch über diesen Kanal kommuniziere, dann habe ich einen viel direkteren Draht wieder zum Unternehmen. Also bei ABB gab es einen Fall, als Dormann da übernommen hat, das Unternehmen wirklich in einer tiefen Krise steckt, da hat er jeden Freitag seine E-Mail geschrieben.
Ja.
Damals noch E-Mail, heute würde das sicherlich eben auch anders machen. Und hat damit immer wieder auf die Probleme und auch auf die Erfolge hingewiesen, die in der Zeit dann gemacht wurden.
Mhm.
Was einfach wieder das Unternehmen ganz anders zusammenfließt. Und dabei da ganz anders mit ihm verknüpft.
Also ich habe hier ein Buch, das nennt sich Der CEO im Fokus. Lernen von den Besten für den richtigen Umgang mit der Öffentlichkeit. Ne? Erste Kapitel war ich im Vorwort noch total begeistert. Viel angestrichen. Ne? Mhm. So, da sprechen sie vom Strukturwandel der Öffentlichkeit, Habermas. Und dass sich jetzt halt durch die Vielzahl der Kommunikationsmöglichkeiten und dass jeder Sendeempfänger sein kann und viel ändert und dass ein CEO eigentlich in diesem Umfeld wirklich ein super Kommunikator sein muss. Und dann gibt es eine ganze Menge Fallbeispiele und da findest du nicht eins, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt Social Web, das ist jedermann Kommunikation, da ist also, sondern bis hin zu den Autoren hier von irgendeiner Agentur. Das soll hier der eine, der das Vorwort geschrieben hat, Alexander Geiser, soll der DAX-Flüsterer sein. Kannst du mal im Netz gucken, den findest du nirgendwo. Also nicht bei Twitter, nicht bei Facebook oder sonst was.
Das flüstert ja auch DAX und nicht so
schnell. Das ist eben der DAX-Flüsterer. Ne? Aber das finde ich schon ein bisschen surreal. Also wenn man auf der einen Seite eine richtige mit Habermas anfängt, aber dann wieder im Hinterzimmer endet. Ne?
Ja. Nein, kann nicht der Weg sein. Also der Weg in die Zukunft ist ganz klar einer, der auf offene Kommunikation setzt.
Ja.
Der wirklich auch alles einbezieht. Und am Ende ist es nicht so, wie wahrscheinlich die große Angst ist, dass dann jeder Mitarbeiter des Unternehmens ständig seinem Chef sagt, du musst aber das und das tun.
Nee,
also, da
das glaube ich auch nicht.
Die sind sich schon durchaus der Rolle, die der andere jeweils andere da hat, bewusst.
Ja, aber der Respekt bleibt ja auch. Ne?
Eben, also kann man ja nicht von der Hand weisen. Aber einfach die Verbindung wird eine ganz andere.
Mhm.
Also dieses to get in touch, also man hat eine tatsächlich in gewisser Weise persönliche, soziale Beziehung auf einmal zu diesem Menschen, den man sonst irgendwie nur vielleicht irgendwo mal auf dem Foto sieht.
Ja.
Ja, der aber trotzdem eben auch zum Unternehmen gehört und das an einer ganz prominenten Stelle.
Und letzten Endes wird ja über denjenigen sowieso geredet. Also wenn der irgendwo ausrutscht, bei jetzt wie VW-Chef Müller mit dem Radiointerview, dass das ja alles doch nur so ein Unfall war und eigentlich nicht Betrug, dass ihm das um die Ohren geflogen ist, das ist natürlich überall durchgenudelt worden. Ne? Also letzten Endes wäre es schon besser, wenn er dann auch an der Front steht und sagt, okay, also sorry, mein Englisch ist vielleicht jetzt nicht so wirklich 300%ig toll oder so, aber okay. Oder ich habe einfach die Frage falsch verstanden oder ich glaube, wenn er gesagt hätte, in puncto Ethik, es gibt ein internes Problem und es gibt ein externes Problem. A, der Betrug hat uns super viel Schaden gebracht. B, es hat auch letzten Endes die vielen Mitarbeiter bestraft, die eigentlich ehrlich ihrer Arbeit nachgehen. Und dann hätte er eigentlich dasselbe ausgedrückt.
Ja, das wäre der einfache Weg gewesen. Und das über Facebook oder Twitter hätte sofort mindestens mal die gesamte Belegschaft erreicht.
Ja, genau.
Und
denn darum ging es ihm ja eigentlich.
Ja.
Er wollte sich ja eigentlich schützend vor die Mitarbeiter stellen und sagen, da wird ehrlich geantwortet, er hat es nur ein bisschen unglücklich formuliert. Ja,
wahrscheinlich.
Habe ich ihn so. Also, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ja.
Ja.
Aber.
Nein, das ist. Also, wenn ich jetzt auch wieder auf Thema Vernetzung komme und damit auch auf die sichtbaren und unsichtbaren Netzwerke, ist das ein ganz hervorragendes Tool, um mit diesen Netzwerken auch zu interagieren.
Ja.
Ich breche sofort auch die unsichtbaren Netzwerke auf, wenn ich einen direkten Kontakt zu meinen Mitarbeitern habe. Ja.
Richtig.
Und wenn ich denen auch empfehle, im Zweifelsfall mir direkt zu schreiben.
Ja.
Ja. Selbst wenn ich das dann, wenn ich nicht jede Antwort selber geben kann. Und selbst wenn ich dann Antworten wieder delegiere an die, die wirklich wissen, was dann los ist, habe ich auf einmal einen ganz anderen Kontakt im Unternehmen, eine ganz andere Art, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
Ja, und auch dann Kritiker können ja dann herausgefordert werden. Also wenn der wirklich ein Standing hat und er ist, sag mal, ich glaube, der Müller ist schon auch ein Autoexperte, also durch und durch. Ne? Ich glaube auch gelernter Ingenieur und also kommt da aus einer entsprechenden Schule. Der kann auch schon ziemlich kontern, glaube ich auch. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendeiner ein Journalist da irgendwie was erzählt, da könnte er eben auf der fachlichen Ebene schon einiges entgegnen. Ne?
Da gehe ich von aus, ja.
Ja. Und da würde man dann schon ein bisschen vorsichtiger werden, auch mit den Behauptungen. Ne? Weil die Trollsten, die kriegst du nicht weg, die musst du ignorieren, aber so die wichtigsten Kritiker.
Ne? Ja, also gerade auch, also interne Kritiker sind ja die besten, die ich haben kann.
Ja.
Ja, wenn ich Kritik im Unternehmen wahrnehme,
ja.
dann war es ja bis dato oftmals so, dass im Zweifelsfall Mundtot gemacht wurden und dass der normale Umgang war, dass eben auch wieder über Command and Control eingegrenzt wurde. Mhm. Ja? Dann wurde man im Zweifelsfall rausgeschoben. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Kritiker im Unternehmen habe, der ein wirklich valides Thema hochbringt und nicht eben in die Ecke der Trolle gehört, dann kann ich auch an diesem Thema dann öffentlich klar arbeiten, ja. Klar. Und ich kann gemeinsam mit diesem Kritiker im Endeffekt zu einer besseren Lösung führen.
Ja. Und es gibt ja, sag mal, bestimmte Dinge, also wie wir das jetzt gemacht haben mit der offenen Redaktionssitzung bei Board Report, da haben sich dann jetzt da in dem Verlag und in dem Unternehmen viele gewundert, ja. Dann haben sich das angeschaut und gesagt, ach, das ist eigentlich ziemlich cool. Also, ja, wir sind ja hier nicht NSA. Also es ist ja, also das ist normale Redaktionsarbeit. Okay, ein paar Sachen interessieren halt nicht, die hatten wir vorher gemacht, wie Andrucktermine und so ein Kram. Ja, wann muss irgendwas zur Druckerei geliefert werden, wann wird ausgeliefert. Das sind halt dann teilweise Sachen, die gemacht werden müssen, aber sind langweilig. Aber ich habe gesagt, wo es dann auch um die Heftplanung geht, kann das auch offen gemacht werden. Genauso wie ich meine Recherchen öffentlich mache. Ja? Ja. Wo man dann bestimmte Schritte schon nachvollziehen kann.
Auch genauso in Meetings in Unternehmen. Also
ja.
Warum kann man es nicht öffnen für andere?
Ja, ja. Also
ein ganz, ganz gutes Beispiel, um auch Meeting-Hacking mal zu betreiben, auf einer kleinen Ebene in Abteilungen, genauso wie auf einer Vorstandsebene,
ja,
ist, sie zu öffnen. Ja, Zuschauer genau einzuladen und auch bewusst oder einzuladen, die da normalerweise nicht rumlaufen, um ihnen auch die Möglichkeit zu geben, A, da etwas kundzutun, beizutragen, aber auch B, das mit rauszutragen,
klar,
ja, was da passiert.
Und es geht auch wirklich da, selten öffentlich zu machen. Um wirkliche ganz relevante Betriebsgeheimnisse. Natürlich gibt es Betriebsgeheimnisse, keine Frage.
Ja.
Neue Patente, neue Erfindungen und wann bringen wir irgendwas an den Markt und Timing und so. Ja. Klar, das darf der Konkurrent nicht wissen, klar. Aber es gibt natürlich auch andere Sachen, die man verhandeln kann
öffentlich. Eben, es gibt viele andere, wobei dann einmal auch die Frage ist, wie weit gehe ich mit Entscheidungskompetenzen an Mitarbeiter? Also wie weit gebe ich schon Entscheidungen oder muss ich überhaupt noch in Vorstandsmeetings Entscheidungen treffen, weil sie nicht vorher oder weil sie doch eigentlich vorher schon getroffen wurden?
Mhm.
Damit verändert sich das wahrscheinlich dahin, dass ich immer mehr Themen habe, die wirklich nur noch dahin gehören.
Ja.
Aber auf der anderen Seite trotzdem kann man viel mehr an gemeinsamer Kommunikation öffentlich stellen.
Ja.
Und die Tools sind ja da. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie drei Kamerateams erfordert, wenn man jetzt auf einmal so ein Meeting irgendwo in den öffentlichen Raum stellt.
Bis hin zum technischen Service oder zum Kundenservice, wenn man das öffentlich macht, hat man Netzwerkeffekte, man hat es vielleicht einmal erklärt und muss es nicht tausendmal erklären.
Ja.
Wo vielleicht die Schraube links oder rechts zu finden ist, damit ich eine Klappe aufmachen kann, um vielleicht irgendwie meine Heizung zu kontrollieren. Ein profanes Problem einmal erklärt im Live-Hangout oder mit einem Video auf Facebook und dann 10.000 Anrufe weniger im Callcenter.
Ja, sind die ganz, die Elemente, die dann wirklich weit tragen.
Ja. Du bist ja nun auch häufig bei Barcamps unterwegs und bei sonstigen Open-Space-Geschichten. Siehst du, also wir reden ja auch über die Kunst des Wechsels, siehst du eine neue Generation heranwachsen, die ja vielleicht dann irgendwann mal Vorstände werden, Aufsichtsräte, die da was Neues reinbringen könnten?
Ich sehe in jedem Fall eine neue Generation an Lachs, die einfach sehr viel selbstbewusster zum Beispiel mit Social Media umgeht, die viel selbstbewusster auf jeder Ebene miteinander redet. Ja, also diesen Augenhöhe-Effekt wirklich durchzieht auf jeder ihrer früher hierarchischen Ebene. Mhm. Heute vielleicht Respektebene. Die na, respektvoll miteinander umgehen, aber trotzdem sagen, was sie
machen.
Und das wird sicherlich, aber das ist ein Zeitraum von 10, 15, 20 Jahren, für Veränderungen sorgen. Mhm. Ja. Und die jetzt in gesetzterem Alter in Vorstandspositionen sind, werden in den nächsten 5 bis 10 Jahren erleben, dass sich da eine Menge tut. Mhm. Also wenn da nicht eine gewisse Öffnung da ist, auch die Einladung vielleicht von anderen zu lernen und auch die Einladung, Social Media zu adaptieren, um sie für die eigene Kommunikation zu nutzen, dann werden die, glaube ich, sich immer weiter aus dem normalen Zeitgeschehen, aus dem normalen Kultur- und Kommunikationsgeschehen absetzen. Also immer weiter nach außen gedrängt werden. Was dann wieder an Bodenhaftung oder wodurch sie wieder an Bodenhaftung verlieren.
Du bist ja auch Dozent an der Fresenius Hochschule. Ja. Erlebst du da schon so ein paar, die so ein bisschen gegen den Strich bürsten?
Da bürsten einige wenige gegen den Strich. Die meisten sind noch erstaunlich konform unterwegs.
Ja.
Und noch erstaunlich in dem verhaftet, wie sie auch sozialisiert wurden. Wobei, ja, dann kommen wir gleich im Thema Bildung rein. Also wie in Deutschland noch sozialisiert wird, gerade in Schule und dann in weiterführenden Schulen auch und in Universitäten, ist an vielen Stellen auch nicht mehr so, wie es in anderen Teilen der Welt funktioniert. Mhm. Deswegen auch, glaube ich, heute nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Frontalunterricht versus gemeinsame Dinge erarbeiten zum Beispiel. Ja.
Also schon mal ein paar Jahre her, aber ich hatte mal eine Podiumsdiskussion an der Otto-Beisheim-Hochschule in Koblenz. Das ist ja so eine Kaderschmiede. Wo die MBA-Jünglinge herangezüchtet werden. Und da ging es um ein umweltpolitisches Thema und da war der Hauptgeschäftsführer von der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie und so, und einer von der Deutschen Umwelthilfe, und ich bin da als Ersatz für einen da gekommen, der mal im Umweltministerium Abteilungsleiter war. Und die hatten mich noch gar nicht als Revoluzer, als Rudi Dutschke der Bühne auf dem Zettel, aber ich hab den Hauptgeschäftsführer von der Ernährungsindustrie ziemlich zerlegt. Und den meisten Applaus hat der Fritz aber für den Studenten gekriegt. Also ich weiß noch, zu meiner Zeit im Audi Max an der FU Berlin wäre der gar nicht reingekommen da von der Ernährungsindustrie. Also den hätten sie vorher schon mit Eiern rausgeschmissen, rausgetrieben. Auch nicht gut. Aber ich fand die ein bisschen harmlos. Also
ich will jetzt nicht über meine Studierenden zu sehr urteilen, weil ich sie auch nur in kurzen Slots kennengelernt habe, logischerweise. Ich glaube, es ist Veränderung da, wenn ich das mit dem vergleiche, wie ich früher unterwegs war. Das sind so die einzigen Vergleiche, die ich da habe. Also es ist eine klar größere Offenheit, auch eine klar größere Bereitschaft zur Diskussion da und auch mehr Hinterfragen. Gleichzeitig aber eben noch in dem Verständnis, dass der da führt, der da als Führungskraft unterwegs ist, schon wissen muss, wo es lang geht.
Wo hast du studiert?
Ich habe in Köln studiert.
Da war es noch brav, oder?
Da war es in Mathe und Physik noch relativ
brav. Ah ja, okay, gut.
Sind auch jetzt auch nicht die Studiengänge, wo die Revolution rumliefen.
Ich war ja bei den Volkswirten und wir waren ja direkt neben dem Otto-Suhr-Institut. Bei uns war eben jedem Sommersemester Generalstreik der Studenten. Also da ist ja natürlich, da krachte noch kräftig das Gebälk, ja. Ja. Aber das wäre ja vielleicht auch noch ein Punkt, dass zumindest auch diese Stoffbulimie, die teilweise stattfindet.
Die wird ja auch noch gefordert. Das Problem ist, da sind wir eben genau in diesem, ne, wie funktioniert Bildung im Moment.
Ja.
Die Klagen, die ich dann schon auch gehört habe, war, also die Fragen an mich waren, das ist das Spannende, was müssen wir denn jetzt können? Also welche Fachbegriffe sind denn wirklich die relevant sind
am Ende
des Tages.
Yeah.
Mein Credo, auch für nicht nur für Studierende heutzutage, sondern auch für die Welt da draußen ansonsten, ist, es kann nicht mehr sein, dass man irgendwelches Bulimie-Wissen ansammelt.
Genau.
Das kann ich im Zweifelsfall ganz leicht an meinem Rechner irgendwie rausfinden, nachlesen und dann in dem Moment irgendwie ja, mit mir rumtragen, wenn ich es brauche, sondern es geht darum, dass ich wirklich Wissen, dass ich das relevant ist, in mir trage. Das
yeah.
heißt, das sind gewisse Kompetenzen im sozialen Umgang miteinander, das sind Kompetenzen, wie ich mir Wissen selber vermittle und wann ich das Wissen dann wieder anwenden kann. Mm. Ja, und einfach möglichst viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln.
Mm.
Ja, weil Wissen plus Erfahrung für mich Kompetenz ausmacht.
Mm.
Ja, wenn ich das Wissen mir aus Büchern zusammensuche und dann in der Diskussion nochmal vertiefen kann, dann habe ich damit und eben auch ausprobieren kann, dann habe ich die Erfahrung, auf die ich wirklich bauen kann und irgendwo was bewirken kann.
Es müsste schon auch einen Anreiz zum skeptischen Denken geben. Ne?
Das gehört dann dazu, wenn ich in Diskussionen gehe, ja? Wenn ich versuche, mein Wissen irgendwo nochmal zu reflektieren.
Mhm.
Aber also es einfach nur zu lernen, um es dann in dem Moment auszukotzen und im nächsten Moment wieder vergessen zu haben, bringt weder den Studierenden was, noch den späteren Arbeitgebern.
Mhm. Also muss man da eigentlich auch die Axt ansetzen?
Ja, man muss einfach da nochmal kritisch hinterfragen, wozu, wer, was, wann, warum, wie lernt.
Da müsste man ja diesen Bologna-Prozess zurückkurbeln.
Ja. Ja, man muss einfach nochmal wirklich, Wissen ist heute so schnell und verändert sich so schnell, dass es keinen Sinn mehr macht, zu lernen, was irgendwo geschrieben steht.
Genau.
Ja, es geht darum, zu erlernen, wie ich das, was ich wissen muss, zu mir bringe.
Ja,
ob das über Podcasts ist, ob ich das über Video, über YouTube und Vimeo lerne, indem ich mir angucke, wie andere das machen. Ich habe auch sehr viele TED-Talks gezeigt in meinem Modul, einfach weil ich weiß, dass die da in 15 Minuten extrem viel Fachwissen kommunizieren in so einem Talk, das deutlich besser können als ich auf den Punkt bringen. Und damit, ja, aber auch ich die Botschaft gegeben habe, guckt euch da um. Ja? Da gibt es ganz viel an Wissen, das ihr für euch vereinnahmen könnt. Und dann könnt ihr das darauf wieder aufbauen, statt irgendwie welche drei Bücher zu lesen und dann zu wissen, ja, wie die Welt tickt. Die Welt tickt jeden Tag anders.
Die Spezialisierung kommt im Berufsleben ja dann sowieso.
Also und die wird sich im Berufsleben noch 20 Mal ändern.
1000 Mal ändern, genau. Ja. Ja, ja.
Also Mikrozertifizierung, Nanozertifizierung sind, glaube ich, auch ein Thema, das einfach an Bedeutung gewinnt.
Ja. Ja.
Und jetzt, um einen ganz großen Bogen hin zu Wechsel wieder zu kriegen, die Frage ist ja, in welchen wirklich Detailbereichen ist jetzt jemand kompetent, um einen Job irgendwie zu machen?
Mhm.
Ja, und das kann ich nicht aus einem Zeugnis ablesen, das kann ich nicht.
Nee.
Aus irgendwelchen nicht mal aus Referenzen ablesen, sondern ich muss wirklich gucken, ich muss mich mit der Person beschäftigen, um zu verstehen, was der wirklich kann und wie er auch tickt.
Also am spannendsten an der VWL fand ich eigentlich Wissenschaftstheorie, weil man da genau das gemacht hat.
Also kritisch, man hat sehr kritisch viel hinterfragen und einfach mal
genau,
reingucken.
Genau, man hat ja Methodiken behandelt, man hat sich mit den kritischen Rationalismus auseinandergesetzt, mit der Falsifikation etc. etc. Das hat eine Menge gebracht, glaube ich.
Ja, also man lernt einfach das, was in der Systemtheorie ja auch ein Thema ist, einfach tiefer zu gehen und einfach mal zu gucken, welches Umfeld wirkt jetzt auf worauf, warum und wie.
Ja.
Ja, was hat Einfluss? Warum hat es Einfluss? Ich kann nicht mehr Dinge nur noch singulär betrachten, sondern es spielt, und das wird ja immer klarer, wirklich alles mit allem.
Ja.
Wenn ich das nicht zusammenbringe, dann fehlt was.
Ja. So, jetzt sind wir bei der Kunst des Wechsels, sind wir jetzt also von den Seilschaften Kitzbühel zur Wissenschaftstheorie von Popper dann gelangt. Aber man merkt schon, dass es ein super komplexes Thema ist. Aber auch ein Thema, was gar nicht so systematisch beackert wird.
Nee, Wechsel zumindest nicht. Nee, scheinbar nicht. Also da sind, ich meine, auf der anderen Seite sind natürlich viele Personalberater, die davon leben, dass sie die richtigen Leute im richtigen Moment für das richtige Unternehmen vorstellen. Darf man auch nicht vergessen. Nichtsdestotrotz, meine Erlebniswelt an der Stelle ist wieder, wenn die dann auf ihrem Job sitzen, dann kriegen sie noch ein bisschen, werden sie noch ein bisschen mit eingefasst und dann stehen sie alleine da und wissen nicht, wie die Welt in diesem Ding tickt.
Ja.
Ja. Deswegen, wenn ich jetzt auf der anderen Seite in Unternehmen reingehen würde, wie gesagt, immer erstmal eine Tiefenbohrung, immer erstmal verstehen, warum da wie wer tickt. Die Netzwerke verstehen, die Multiplikatoren, die nicht auf der Hierarchieliste irgendwo stehen, die nicht im Organigramm sind, finden, identifizieren und mit denen reden. Ja, weil die sind die einzigen, also die wichtigsten Einflussgeber für die restliche Organisation. Also die, die wirklich gut vernetzt sind. Deswegen sind auch so Tools wie sie vernetzt, also es gibt schon Darstellungen von den internen Netzen, die da sind, von den eigentlich unsichtbaren.
Ja.
Resourceful Humans hat da was
Heiko Fischer,
ja. Was dann auch zeigt, wer, also eigentlich ist es so eine Referenzmap, also wer wem wofür irgendwie dankt. Ja?
Okay.
Ich muss nochmal nachgucken, wie das Ding heißt. Aber noch nachtragen. Das zeigt dann aber auch, wer mit wem, warum, wie vernetzt ist.
Ja.
Ja? Und das ist ja das, worauf es dann im Endeffekt ankommt. Also wer mit wem wie arbeitet.
Ja.
Ja? Ja. Das muss ich ja verstehen, wenn ich im Unternehmen...
Also zumindest auf der Metaebene. Also man kann ja natürlich nicht in die Detailanalyse gehen, das wäre dann...
Ja, oder eben auch, also wenn ich Organigramme sehe, dann sind da natürlich erstmal die Abteilungen schön, oft meistens aufgedröselt. Aber welche Abteilung arbeitet auch mit welcher anderen Abteilung
zusammen? Ja, klar.
Wie funktioniert das? Welche Abteilungen arbeiten nicht zusammen, obwohl sie es vielleicht sollten?
Genau.
Und dann gibt es da ja auch irgendeinen Grund für.
Ja,
ja. Ja. Das kann ja von persönlichen Antipathien bis irgendwo anders hin gehen. Ne?
Ja.
Und das muss ich ja durchdringen, damit ich wirklich das Gesamtsystem Unternehmen da bespielen kann.
Also da hat der Heiko Fischer auch etwas entwickelt.
Etwas, das man dafür nutzen kann, sagen wir es
mal. Okay.
Ja. Ist das jetzt nicht der originäre Nutzen an der
Stelle? Ja. Danke fürs Gespräch.
Ebenso. Herzlichen Dank.
So kommt man von den Seilschaften der Deutschland AG sogar bis zur Wissenschaftstheorie. Ja, war ein sehr interessantes Interview mit Guido Bosbach, hat mir viele Anregungen gegeben für die weiteren Recherchen. Die laufen jetzt auf Hochtouren, wie gesagt, bis zum 15. Februar müssen wir redaktionell durch sein. Da wäre ich wirklich noch sehr dankbar, wenn ihr mir weitere Tipps und Anregungen schicken könntet. Entweder hier bei SoundCloud kommentieren oder auf Facebook oder auf meinem, ich sag mal, Blog. Ja, das war's und man hört, sieht und streamt sich dann wieder im Netz. Bis dann, tschüss, euer Gunnar Sohn.